Am Tag der Batterie starten wir anders als Borussia Dortmund gestern in der Europa League, voll aufgeladen und mit maximaler Energie in den letzten Tag der Woche. Wir kommen hier nicht unter die Räder in Glasgow, wir sitzen in Hamburg und präsentieren euch den ersten Sportpodcast des Tages.
Heute geht es bei uns um zufriedene und reuige Investoren.
Deutschland klopft leise bei der Weltspitze an, im Cricket.
Wir schauen, was von Olympia in Peking bleiben wird.
Und wir betreiben Ursachenforschung für das Olympia-Fiasko von Michaela Schifrin.
Und wir sagen ein letztes Mal in dieser Woche, guten Morgen zu Stand jetzt. Und wir sind fröhlich und glücklich, dass uns auch der Sportinformationsdienst SID heute wieder unterstützt. Ich bin Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus und ich muss immer noch lachen über Dortmund, aber das ist gemein.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Lachen wir nicht über Dortmund, lachen wir über Hertha BSC, beziehungsweise auch nicht. Lass uns da mal auf die Situation gucken. Die haben gerade ein bisschen Ärger mit Geldgeber Lars Windhorst. Der bereut nämlich, 375 Millionen Euro in den Hauptstadtclub gesteckt zu haben.
Das ist so, wir haben ja gestern auch mal schon leicht darüber gesprochen, das ist ja so unangenehm, ne? Wenn dir so etwas gesagt wird, was ist da das denn für eine Basis innerhalb dieses Vereins? Aber gut, sie stehen da in guter Tradition, denn er ist definitiv nicht der erste Investor, der mit so einem Investment gescheitert ist oder zu scheitern droht, er will ja unbedingt weitermachen, und der sein Engagement bei einem deutschen Club im Nachhinein dann doch ziemlich bereut.
Es gibt da ganz wenige Beispiele, die zeigen, dass sich Erfolg im Fußball doch kaufen lässt. Denn wenn man es schlecht anstellt, dann schießt Geld eben einfach keine Tore, auch wenn das viele immer behaupten.
Ja, richtig. Dann schauen wir mal in die zweite Bundesliga, ne? Da ist nämlich jetzt gerade dann so ein Verein, der jahrelang davon profitiert hat, aber da jetzt auch der Geldhahn quasi zu ist, zum Beispiel im Fall Klaus-Michael Kühne beim Hamburger Sportverein. Die haben das wirklich schmerzlich zu spüren bekommen. Rund 100 Millionen hat der HSV versenkt oder verbrannt. Die zahlen ja heute noch für die Hälfte ihrer Trainer der letzten 20 Jahre, ehe sie dann im Oktober 2021 dann den Investor komplett verloren haben. Der hat nämlich dann rund ein Viertel seiner Anteile an der HSV Fußball AG verkauft.
Und Martin Kind, da ist es auch so ein Ding, da weiß man nicht, manchmal hadert er wahrscheinlich damit, dass er so bummelig 50 Millionen Stand jetzt bei Hannover 96 investiert hat, denn der Club, der steckt ja trotz dieser Finanzspritzen in der Zweitklassigkeit momentan fest, war ja auch schon mal tiefer. Kind würde trotzdem gerne die Mehrheitsanteile an 96 übernehmen, kämpft ja auch seit Jahren um eine Ausnahmegenehmigung von 50+1, aber die Fans, die mögen ihn nicht, und der Stammverein, der hat jetzt die 50+1 Regel ja auch im letzten Oktober in die Satzung aufgenommen, also sieht nicht gut aus für ihn.
Ja, oder schauen wir nach München. Nicht zum FC Bayern, ne? Zu Hasan Ismaik bei den Löwen bei 1860 München. Er hat große Pläne mit den Löwen, träumte von der Champions League, von Duellen mit dem FC Barcelona und Real Madrid. Dafür steckte er immerhin auch rund 70 Millionen Euro in 1860, doch das fruchtete alles nicht. Nach dem Zweitliga-Abstieg 2017 verweigerte Ismaik dann die nötige Zahlung für die Lizenz. Die 60er wurden in die viertklassige Regionalliga durchgereicht, stiegen dann in die dritte Liga auf, und Ismaik war seit 2019 dann auch jetzt nicht mehr in München.
Aber es gibt ja auch Investoren, die Erfolg hatten, wie Ultraliebling Dietmar Hopp, ne, bei der TSG Hoffenheim. Der machte mit seinem Investment aus dem Dorfverein einen Bundesligisten, der sich mittlerweile sogar selber trägt. Da muss er gar nicht mehr groß reinschießen.
Ja, also das ist schon sehr bemerkenswert, und ganz ähnlich ist es ja auch bei Dietrich Mateschitz und RB Leipzig. 99% der ausgegliederten Rasenballsport Leipzig GmbH werden von der Red Bull GmbH gehalten, die wiederum zu 49% im Besitz von eben diesem Dietrich Mateschitz ist. Und die bestimmen jetzt natürlich die Geschicke bei den diesem Daueranwärter auf die Champions League Plätze und vielleicht ja zum dritten Mal in Folge DFB-Pokalfinalist. Da bin ich noch sehr gespannt. Ja?
Stand jetzt aktuell.
Ja, der Traum bei den Großen mitzuspielen, im Fußballgeschäft sich einen Namen zu machen, das ist etwas, was viele Investoren einigt. Und bei den Großen mitspielen, das will Deutschland jetzt auch, aber nicht im Fußball, da tun wir das ja irgendwie schon, also meistens jedenfalls, sondern im Cricket.
Cricket, ja? Also nicht zu verwechseln mit Crockett. Ja? Nee. Also wahrscheinlich kennen wir beides hier in Deutschland nur ganz, ganz wenig, aber Cricket, Nationalsport in England, in den in Pakistan, in Südafrika, überall. Ne? Also das ist schon ein großes Ding, aber wie in Deutschland, wir sind ein kompletter Cricket-Zwerg. Ja? Aber es tut sich immerhin was und die erste Teilnahme an der T20-Weltmeisterschaft ist sogar durchaus möglich. Denn Deutschland steht erstmals im T20 Global Qualifier, der letzten Etappe der WM-Qualifikation und will im Oman eine Sensation schaffen.
Ja, heute Morgen um 11 Uhr, da startet Deutschland dann schon in dieses Quali-Turnier gegen Bahrain. Danach folgen dann noch Duelle mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Irland. Insgesamt nehmen 8 Mannschaften an diesem Turnier teil und nur 2 Teams kriegen am Ende dann auch ein Ticket für die Endrunde und die wird im Oktober und November in Australien ausgetragen.
Ja, wie muss man die Chancen da einschätzen? Ist das realistisch, dass das klappt?
Naja, also jetzt nicht, ist kein Selbstläufer. Deutschland ist krasser Außenseiter und eine Qualifikation, das wäre schon ein enormer Coup, muss man wirklich sagen. Aber allein, dass sie überhaupt die Chance haben, dabei zu sein, wenn es um die WM-Tickets geht, das ist schon eine gute Sache. Das zeigt auch, dass sich Cricket in Deutschland in den letzten, ja, sagen wir mal 8 Jahren wirklich gut entwickelt hat. Also da sich einiges getan hat. Der Sport beginnt ja auch bei uns langsam, aber sicher immer mehr Freunde zu gewinnen. Der Cricketbund, der Deutsche Cricketbund, der spricht in den letzten 6-7 Jahren von 400-prozentigem Mitgliederzuwachs in den Vereinen. Das liegt sicherlich auch zum Beispiel an der Zuwanderung aus Cricket-Nationen, wie zum Beispiel Afghanistan in der deutschen Mannschaft. Da spielt zum Beispiel Rasul Ahmadi, der lernte das Cricket-Spiel nämlich einst auf den Straßen von Kabul, bevor er dann als Flüchtling nach Deutschland kam und das hier dann auch auf hohem Level weitertreibt.
Ja, und das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Und wenn dieser Sport dann Menschen verbindet, soll mir das sehr, sehr recht sein. Und dann sollte man auch die Cricket-Fahne hochhalten in Deutschland. Aber wir sind von ja, einem hohen Spielniveau noch sehr, sehr weit entfernt. Richtig professionell sind wir bei uns noch nicht. Und da sind wir auch noch weit entfernt. Die Nationalmannschaft besteht aus lauter Amateuren. Ja, das spielen Dachdecker, das spielen Köche, Studenten, Programmierer, Podcaster. Also so Leute.
Ja, das gibt's bestimmt auch einige. Das ist so ein bisschen wie DFB-Pokal. Ja. Erste Runde. Ich erinnere mich da immer an Rolf Töpperwien, der dann alle Berufe runterratterte. Es war um 18.30 Uhr, als der gelernte Fußpfleger, keine Ahnung, das 1:0 Chance für den Underdog oder irgendwie sowas. Ja gut, aber die alle, die haben richtig Bock, also den Sport zu betreiben und dann natürlich auch mit guten Ergebnissen ihre Sportart etwas zu pushen, damit da so ein bisschen Aufmerksamkeit reinkommt. Aber man muss schon wirklich sagen, es müsste wahrscheinlich wirklich alles optimal laufen, damit das mit dem WM-Ticket dann wirklich klappt. Denn in vielen anderen Ländern, da wird Cricket eben professionell auch betrieben. Und die Kluft zwischen Profis und Amateuren, die könnte dann vielleicht am Ende doch zu groß sein. Aber trotzdem, man soll ja nie sagen, auch im DFB-Pokal in der ersten Runde, da gab es immer Überraschung. Auch wahrscheinlich ein Cricket-Qualifier hat ganz eigene Gesetze, könnte ich mir vorstellen.
Top und Flop.
Top des Tages ist die deutsche Frauennationalmannschaft, denn ist wohl also sehr, sehr ersatzgeschwächt, wir haben darüber berichtet, richtig gut mit einem Remis ins EM-Jahr gestartet. Gegen die Weltklasse-Truppe aus Spanien gab es ein bemerkenswertes 1:1, vor allem Torhüterin Malef Rums verdiente sich da ein richtiges Extralob.
Ja, Spanien, Benchmark, das hatte Martina Voss-Tecklenburg gesagt, da haben wir gestern drüber berichtet. Flop des Tages ist Michael Masi, denn der Automobilweltverband, der hat ihn als Konsequenz aus diesem umstrittenen Saisonfinale in Abu Dhabi als Rennleiter der Formel 1 jetzt abgesetzt. Zukünftig werde es eine virtuelle Rennleitung geben, die dem eigentlichen Rennleiter bei der Entscheidungsfindung helfen soll. Das Ganze soll dann so ähnlich funktionieren wie der Videobeweis im Fußball. Also wahrscheinlich dann auch nicht ganz ohne Diskussion. Außerdem soll aber in Zukunft diese Diskussion, diese Kommunikation zwischen Rennleitung und Teams nicht mehr im Fernsehen übertragen werden, damit da gar nicht so viel Missstimmung wahrscheinlich aufkommt.
Stand jetzt aktuell.
Schauen wir mal auf Olympia und auf das, was bleiben wird von den Olympischen Spielen in Peking, wenn denn am Sonntag die olympische Flamme dann erloschen sein wird.
Ja, es steht zu befürchten, dass riesige weiße Elefanten bleiben werden, denn kein Mensch weiß Stand jetzt, ob die gigantischen Neubauten, die China für die Spiele aus dem Boden gestampft hat, wirklich weiter genutzt werden können. Das gilt für zum Beispiel Bob und Rodelbahn, aber auch für die vielen anderen der spektakulären und sündhaft teuren Sportstätten. Die Winterspiele von Peking setzen in Sachen Gigantismus ja wirklich neue Maßstäbe, aber wohl nicht in Sachen Nachhaltigkeit, denn Anschluss-Weltcups sind da null geplant.
Das ist total irre, wenn man sich die Kosten da mal anguckt. Das Yangqing Sliding Center, das soll zwischen 500 Millionen und 2 Milliarden Euro gekostet haben, diese Rodelbahn. Ich meine, gut, die war ja auch nur sehr toll, vor allen Dingen aus deutscher Sicht, aber trotzdem, boah, das sind Summen. Und das nagelneue Ski-Alpin-Zentrum, da stehen 158 Schneekanonen, um perfekte Pistenverhältnisse klarzustellen. Das war schweineteuer und das Skisprungcenter hat auch 100 Millionen gekostet. Dafür wurde sogar ein ganzes Dorf umgesiedelt. Also Stand jetzt nur, um hier 16 Tage Wettkämpfe abzuhalten. Könnte man da nicht einfach eine Asientour im Weltcup irgendwie etablieren, zum Beispiel im Skispringen, das in Sapporo zum Beispiel, Pyeongchang und in Peking dann einfach in 3 Wochen aufeinanderfolgend Weltcups da einfach stattfinden?
Ja, das wäre also theoretisch eine richtig gute Idee, zumal viele Sportstätten ja auch tatsächlich von den Athletinnen und Athleten rein qualitativ sogar gelobt wurden. Aber praktisch ist das, wird diese Umsetzbarkeit nicht gegeben sein. Es fehlt einfach sowohl in Pyeongchang und Peking die nötige Skisprungkultur zum Beispiel. Auch die Athleten haben nicht so richtig viel Lust, dorthin zurückzukommen. Also hör dich mal bei denen um. Was haben die denn da gesagt da in Peking? Ja, Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher zum Beispiel, der wurde gefragt, ob er wieder herkommen wolle und der meinte, gerne nicht. Das ist ziemlich weit weg und ziemlich kalt. Kalt ist vielleicht nicht so das Problem, aber weit weg dann doch schon eher, denn das Ganze ist natürlich auch ein heilloses Theater mit diesem Zirkus. Wir reden jetzt nicht von einem Formel-1-Rennzirkus mit so einer Infrastruktur, sondern das ist ganz anders gelagert. Ja, sorgt einfach für logistische Probleme beim Transport dieser Massen an Material, die da auch mitgebracht werden müssen. Das ist alles eher komplett kompliziert und das wird man in diesen Sportarten, glaube ich, das wird man nicht auf sich nehmen.
Nee, zumindest unter den Bob- und Schlittensportlern werden schon Pläne diskutiert, vielleicht doch weiter diese Bahn zu nutzen, aber ob das wirklich auch passiert ist, ist noch lange nicht sicher. Selbst in der Nach-Covid-Zeit geht man nicht davon aus, dass das möglichst schnell umgesetzt wird. Und sowieso, solange diese Pandemie noch da ist, wird sowieso kaum einer freiwillig zurückkommen und sich diesen Beschränkungen dann vor Ort da unterwerfen. Tja, und ob tatsächlich 300 Millionen Chinesen plötzlich durch Olympia zu Wintersportfans und Wintersportlern werden, das mag auch keiner wirklich glauben.
Ach, aber Malte, natürlich, ja, natürlich, die setzen jetzt alle die Bommelmütze auf und gehen alle in die Berge. Ja, und Österreich war gestern, man fliegt dann nach, ist totaler Quatsch, ne? Die einzigen, die daran glauben, sind die Herren und Damen des IOC, die rechnen das immer wieder vor, wenn nach der Nachhaltigkeit der Spiele 2022 gefragt wird. Dann kehren sie immer wieder raus, dass ja immerhin das Vogelnest, also das Olympiastadion, bereits existierte. Genau wie zum Beispiel die Halle, in der Curling gespielt wurde. Aber man muss sich das wirklich, weil du es oben ja auch gerade schon angesprochen hast, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Und das hat ja auch Felix Neureuther mal vorgerechnet, ne? Alleine diese Bobbahn hat mehr Geld gekostet als überhaupt für Olympische Winterspiele in München und Umgebung, ja, überhaupt im Budget eingeplant waren. Das ist pervers.
Aber IOC hat ja gesagt, ey komm, es ist so viel schon fertig gewesen. Das ist nur ein bisschen, was sie gebaut haben. Aber im Selbstbelügen, da ist der Ringer Orden ja sowieso ziemlich groß.
Heute in der Sportgeschichte.
Gucken wir zurück auf Rodler Thomas Köhler. Der hatte bereits 1964 in Innsbruck die Goldmedaille im Rodel-Einsitzer gewonnen und 4 Jahre später, da holte er sich am 18. Februar dann auch die Goldmedaille im Doppelsitzer zusammen mit seinem Co-Piloten sozusagen Klaus Bonsack.
Heute vor 44 Jahren, also am 18. Februar 1978, wurde in Kona auf Hawaii der allererste Ironman der Geschichte ausgetragen. Auf die Idee kamen, man könnte sich fast denken, damals Soldaten der Navy, die dort stationiert waren, gewonnen hatte, dass am Ende dieser ersten Ausgabe ein ehemaliger Navy-Soldat und zu dieser Zeit war er Taxifahrer und sein Name Gordon Heller.
Und Katharina Witt, um die geht's jetzt, gestern ja in Tränen ausgebrochen in der ARD während der Eiskunstlaufübertragung, weil diese junge Russin, die gedopt war, ja, so eingebrochen ist. Und sie fand das einfach total schrecklich, wie mit diesem 15-jährigen Mädchen da erst umgegangen ist, kann man irgendwo nachvollziehen. Aber da hat sie geweint und heute vor 38 Jahren, da hat Katharina Witt bestimmt auch geweint vor Freude. Da hat sie nämlich die erste ihrer 2 Goldmedaillen im Eiskunstlauf gewonnen. Und Matti Nykänen, seine erste von insgesamt 4 im Skispringen.
Weil du es gerade sagst, also dieser Moment gestern, vielleicht hat ja der ein oder andere von euch das auch im Fernsehen live verfolgt. Ich fand, das war ganz, ganz ehrlich, ganz, ganz authentisch und ein ganz großer olympischer Moment. Und Katharina Witt, da siehst du, wie sehr sie dabei ist, immer noch bei diesem Sport, wie sehr sie ihn liebt und wie ihr das wirklich ans Herz gegangen ist. Denn man hat ihr, wie sagte sie, dieses Mädchen hat man der Welt zum Fraß hingeworfen. Und ein bisschen war das auch so. Ich meine, wir hätten ja auch, um das ganz kurz nochmal, wir haben ja auch gesagt, oh Gott, ja, und sie ist gedopt und was macht man mit? Ich meine, das ist alles nicht so korrekt, aber sie ist halt 15 und man hätte ihr das auch einfach nicht antun müssen. Und als sie da wirklich, sie ist 5-mal hingefallen, 5-mal. Sie wusste, glaube ich, gar nicht, wo sie steht in der Welt. Aber gut, das hat mir auch sehr, sehr leid getan, muss ich sagen. Aber das, ja, also das wollte ich sagen, Katharina Witt ist auch irgendwie so ein Top für mich jetzt auch noch. Das war gestern ein ganz großer olympischer Moment, wie ich fand. 2001 wollte ich aber noch sagen, also da damals verunglückte, ganz anderes Thema. Dale Earnhardt bei den Daytona's 500 in der letzten Runde unterlag seinen schweren Verletzungen. Sein Tod löste Diskussionen aus und sorgte letztlich ja doch dann für nachhaltige Sicherheitsverbesserungen in dieser Rennserie. Also hatte der Tod auch, wenn man das so sagen kann, etwas Gutes.
Immerhin, ja. Und im Jahr 2006, da schließt sich der Bogen dann wieder zu den Olympischen Spielen, da fand nämlich in Turin an diesem Tag eine Razzia im Quartier der österreichischen Langläufer und Biathleten statt. Grund war die Anwesenheit des für die Olympischen Spiele eigentlich gesperrten Trainers Walter Mayer und dabei wurden dann zahlreiche Dopingproben genommen, die sich im Nachhinein jedoch alle als negativ herausstellten. Also es ging dann gut aus, aber es war schon was dann auch einen Schatten über die Spiele gelegt hatte.
Stand jetzt aktuell.
Malte, bleiben wir bei Olympia. Wir müssen über Michaela Schifrin sprechen. Ja? Auch im 5. Olympischen Skirennen in der Kombination gab es für sie keine Medaille. Im Gegenteil, es lief katastrophal für sie. Ausgerechnet in dieser Teildisziplin, die ja eigentlich liegen sollte wie keine andere. Ihr Spezialdisziplin ist Slalom und es hat nichts funktioniert.
Überhaupt nicht. Stimmt, nach der Abfahrt, da hatte sie sogar noch Medaillenchancen gehabt. Gold war auch noch drin. Sie war auf den Skiern von Sofia Goccia übrigens unterwegs. Die Italienerin hatte ihr sogar noch eine Botschaft auf die Ski geklebt. Fliege, Mika, du kannst es. Ja gut.
Und auch das aber ein großer olympischer Moment, muss ich sagen. Absolut. Also auch das, bei all der Kritik an diesen ganzen Spielen, immer mal blitzt so doch noch was Sportliches durch, finde ich.
Das stimmt, definitiv.
Ich habe dich unterbrochen.
Und ja, aber sie war ja auch sportlich dann gut unterwegs. Rückstand, ja, das war minimal. Da war sie 5. nach der Abfahrt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Slalom ja eigentlich genau ihr Ding ist. Wenn sie ihre normale Qualität da drin abruft, dann hätte sie locker eine Medaille, wenn nicht sogar Gold, geholt. Aber sie kam nicht mal ins Ziel, scheiterte am 12. Tor und war hinterher nur noch frustriert. Sie sagte, sie fühle sich wie eine Witzfigur, aber gleichzeitig auch so leer nach diesen völlig verkorksten Spielen, dass sie nicht mal mehr weinen konnte. Also gar keine Emotionen eigentlich mehr hatte, sagte sie.
Naja, die Skiwelt rätselt natürlich, ne? Was ist da los bei Schifrin? Gibt's irgendwelche Erklärungsansätze? War es vielleicht der Druck? War er zu groß bei ihr für Olympia? Denn ich meine, der Druck lastete auf ihr, weil die ganze Welt glaubte, sie würde der Star und könnte auch der Star dieser Spiele werden.
Nee, sagt sie selbst, Druck hat sie gar nicht gespürt. Sie versteht auch eigentlich selbst gar nicht, woran es liegt. Das, vor allen Dingen auch das Aus jetzt im Slalom der Kombination, das hat sie auch nicht so ganz verstanden, wie das kam. Hat zwar gesagt, da war ein kleines Loch in der Piste, aber trotzdem, also, dass sie 60% ihrer gesamten Karriere Nullrunden ausgerechnet bei dieser Olympiastrecke hatte, das ist ganz schwer zu erklären und das kann sie, glaube ich, auch ganz schwer verarbeiten. Das lässt sie total frustriert und auch völlig verständnislos zurück.
Ja klar, das kann man natürlich auch nachvollziehen. Sie hat in der ersten Reaktion nach dem Zieleinlauf dann gemeint, vielleicht wäre es besser, wenn ich zurücktrete. Boah, das, also das sagt man gerne mal aus Frust, aber kann das sein?
Nee, ich glaube auch da war das mehr Galgenhumor und das kam auch aus dem Frust raus. Das klang später dann bei ihr auch alles schon wieder ganz anders. Sie habe keine Angst vor den sicher negativen Reaktionen der Fans und Medien, weil das ist ja klar, das prasselt jetzt auf sie rein. Aber sie hat gesagt, nein, sie macht natürlich weiter, wird auch am Samstag im Team-Event dann nochmal sich der Herausforderung stellen. Hat dann aber auch gedacht, um das zu machen, sei sie einfach dumm genug, meinte sie. Auch wieder Galgenhumor, aber was soll sie auch machen? Zum Glück vielleicht für sie das Rennen dann am Samstag, das wird auf der Nachbarstrecke ausgetragen, nicht auf diesem Hang, wo sie so viel Pech hat. Also den muss sie bei Olympia jetzt nicht nochmal runterfahren. Und wir haben es ja eben gesagt, wahrscheinlich nie wieder.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Ja, neben dem Olympia-Endspurt ist natürlich Fußball ein großes Thema am Wochenende. Der 23. Spieltag steht an. Die großen Teams, also naja, das haben sie in dieser Woche nicht unbedingt gezeigt. Die Bayern, Dortmund und Leipzig, die spielen allesamt erst am Sonntag.
Heute Abend will aber erstmal Bayer Leverkusen nach zuletzt 4 Siegen in Serie dann auch nochmal nachlegen. Gewinnt die Werkself beim FSV Mainz 05, schrumpft der Rückstand auf Borussia Dortmund auf den 2. Platz, zumindest vorübergehend auf 2 Pünktchen.
Leverkusen hat viel Offensivpower, Mainz dagegen ist defensiv stark. Lass uns mal eine kurze Toto-Tipp-Runde machen, also gar nicht viel Erklärung. 1 Heimsieg, 0 ja. Remis, 2 Auswärtssieg. Mainz gegen Bayer, ich sag eine 2.
Mainz gegen Bayer, sagst eine 2, ich sag auch 2.
Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim, das gibt eine 0.
Ja, bin ich bei dir.
Stuttgart gegen Bochum, oh, Bochum, Bayern-Fluch wahrscheinlich. Ich sag mal, Stuttgart gewinnt.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Weißt du, ganz kurz nur warum, das guck dir die Gladbacher an, die haben die Bayern weggemöbelt und danach haben sie die nächsten Spiele nicht mehr gut performt. Und hoffentlich geht's Bochum nicht genauso, aber ich würde es tippen. Also, 1.
FCA gegen SCF, also Augsburg gegen Freiburg, ganz aus dem Bauch raus, eine 0.
Ich sag 2.
Bielefeld, ich stehe auf dem Sportclub. Bielefeld gegen Union, das gibt, ach komm, also eine 2.
Ja, 2. Bin ich
Köln
bei dir.
Gegen Frankfurt gibt eine klare 1.
Weil du die Frankfurter nicht so gerne magst. Korrekt. Aber ich glaube in der Tat, dass das, ich tippe mal eine 0. Komm, eine 0.
Bayern gegen Fürth, ja, komm, eine 1.
Ja, wenn das keine 1 gibt, dann, ja, das muss eine 1 sein.
BVB gegen BMG, Borussia Dortmund gegen Gladbach, gefühlt eine 0. Ich glaube, es wird trotzdem eine 1 geben, weil zweimal hintereinander, eieiei, nein.
Ja, aber nach der Klatsche, die die Dortmunder jetzt zu Hause gegen die Rangers bekommen haben, ich setz auf 2.
Dann gucken wir noch auf das letzte Spiel, BSC, RBL, 2.
2, auch da, 2.
Ja, das Sportradio das Deutschland wird euch erzählen, was wie es wirklich ausgeht und im Bulli-Special könnt ihr euch ja noch vorbereiten, aber Sportradio Deutschland, da gibt's alle 15 Minuten frische News und viele Stimmen und Experten aus unserem Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir sind dann am Montag wieder für euch da um 7:07 Uhr, wenn ihr mögt. Wir würden uns freuen im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Wir haben da für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch durch. Wir freuen uns auf euch am Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.